Endlich mal
Hallo und einen schönen guten Morgen oder guten Abend, wann und wo auch immer Sie uns gerade zuhören mögen. Seien Sie in jedem Fall herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Lebe gut. Im Mittelpunkt steht heute eine außergewöhnliche Frau aus dem frühen Mittelalter, Hildegard von Bingen. Wir wollen fragen, warum sind deren Schriften über die Kräfte der Natur, über Heilkunde und gesunde Ernährung, warum sind die heute so populär? Und kennt Hildegard womöglich das Geheimnis für ein gutes Leben? Für Sie am Mikrofon ist heute Manuela Pfann. Wir sprechen heute über Hildegard von Bingen. Die aus dem Rheinland stammende Ordensfrau aus dem 12. Jahrhundert darf man getrost als Universalgelehrte bezeichnen. Was genau sie alles gewusst hat und weshalb sich Menschen heute so sehr für sie interessieren, darüber wollen wir heute mit einer Hildegard-Expertin sprechen. Annette Heitzmann ist bei uns. Sie ist Theologin und Autorin und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Hildegard. Jetzt hat sie ein Buch geschrieben über die Lebensweisheiten der Hildegard von Bingen. Liebe Frau Heitzmann, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen bei uns im Lebegut-Podcast.
Ich freue mich sehr, dass ich da sein kann. Danke für die Einladung und wie schön, dass Hildegard von Bingen heute im Mittelpunkt steht.
Frau Heitzmann, Sie beschäftigen sich jetzt seit fast 30 Jahren mit Hildegard. Was fasziniert Sie denn persönlich so an ihr?
Hildegard fasziniert mich, weil sie eine starke Frau in ihrer Zeit war, in ihrer schwierigen Zeit, weil sie sehr viele lebenspraktische Rezepte für uns hat, die wir auch heute noch anwenden können. Ich würde zum Beispiel nicht ohne meine Veilchencreme und meine Taschen- und Reiseapotheke aus dem Haus gehen.
Ich habe es erwähnt, Sie haben ein Buch geschrieben über die Weisheiten der Hildegard. Dieses Buch trägt den Titel Der Hildegard Code. Mich erinnert es an den Bestseller Der Da Vinci Code von Dan Brown und den gleichnamigen Film. In dem geht es um Verschwörungen und Geheimbünde. Sind denn die Vermächtnisse der Hildegard von Bingen nur was für Eingeweihte?
Nein, gerade das ist es, was ich mit dem Hildegard-Code wollte, den Menschen die Möglichkeit geben, zu entschlüsseln, was sie sehr komplex aufgeschrieben haben. Eine Frau, die sowohl theologisch, kosmologisch als auch heilkundlich in ihrer Zeit geschrieben hat, tätig war, die es in einer Sprache niedergeschrieben hat, die wir heute vielleicht schwerer entschlüsseln können. Und doch glaube ich daran, dass wir so mindestens 9 heilsame Wege entschlüsseln können mit dem, was uns als Menschen zur Verfügung steht.
Okay, Ihr Buch soll also der Anleitung sein, mit Hildegard zu leben, ganz praktisch, wenn ich es jetzt mal so runterbrechen darf?
Ja, sehr gerne. Und es ist auch deshalb in so einer Sprache geschrieben, dass es möglichst verständlich ist.
Damals, also im deutschen Sprachraum, gehörte Hildegard von Bingen ja zu den ganz wenigen Frauen aus dem Mittelalter, die auch heute noch bekannt sind. Warum war das denn so, dass sie heute noch bekannt ist?
Sie war eine weise Frau. Wir nennen sie auch Hexen. Und wir wissen, dass die meisten dieser Frauen nicht nur gedemütigt wurden, sondern umgekommen sind. Und sie stand unter dem Schutz eines Klosters. So leicht war sie nicht, um die Ecke zu bringen. Diesen Vorteil hatte sie tatsächlich, dass sie im Schutzraum der Kirche gelebt hat und vielleicht auch deshalb heute uns noch bekannt ist.
Hildegard war weit bekannt und sie war hoch geschätzt. Und zwar sowohl in politischen wie auch in kirchenpolitischen Fragen war sie ja wirklich sehr bewandert und war Ratgeberin, nicht nur für die kleinen Leute, auch für die Großen, für die Kirchenfürsten, für die politischen Fürsten. Und trotzdem hat die katholische Kirche sie ja erst 2012 heilig gesprochen und dann auch zur Kirchenlehrerin erhoben. Warum hat das denn so lange gedauert, wenn die Frau doch so berühmt und bekannt war?
Ja, wie wurde damals mit den Frauen umgegangen? Und wie gehen wir bis heute in der Kirche mit den Frauen um? Wie wird sie geschätzt von den Menschen, die tatsächlich Rat und Hilfe von ihr erhalten haben? Die haben sie schon sehr früh zur Heiligen erkoren. Sie ist nämlich bereits im späteren Mittelalter in den Heiligen Kanon aufgenommen worden, ohne dass sie jemals heilig gesprochen war. Deshalb haben viele von der heiligen Hildegard gesprochen, bevor sie überhaupt heilig gesprochen gewesen wäre.
Und die Kirche wollte sie nicht haben als Heilige? Wovor hatte die Kirche Angst?
Vor ihrer revolutionären Theologie.
Was war denn so revolutionär an ihrer Theologie?
Ihre Theologie ist eine Theologie, die die Freiheit Gottes, die Gott dem Menschen geschenkt hat, in höchstem Maße achtet, die Liebe und Barmherzigkeit vor alles andere stellt. Und es ist eine Theologie des Blühens, eine andere Theologie wie die Theologie des Leidens. Menschen sollen blühen und die Fülle erleben.
Hildegard, die hatte einen ganz besonderen Sinn für Schönheit und für Poesie. Denn in der Schönheit, da spiegelte sich für sie der Abglanz Gottes. Das ging so weit, dass die Nonnen in ihrem Kloster Schmuck und schöne Gewänder getragen haben. Das war ja ziemlich bemerkenswert in dieser Zeit. Und Hildegard hat ausschließlich positiv über Sexualität und körperliche Liebe gesprochen. Und sowohl dieser körperliche Aspekt wie auch das Materielle, das hatte für Hildegard so eine geistlich-himmlische Dimension. Meine Frage wäre, diese Schönheit, wie Hildegard sie sieht, ist das auch ein Mosaikstein für gutes Leben?
Ich denke, die Kleidung an einem Fest ist, wie wir uns sozusagen auch zeigen mit unserer inneren Ausstrahlung. Und die sollte für Hildegard auch sichtbar sein, indem wie die Nonnen sich kleiden konnten und mit Blumenkränzen im Haar. Das Materielle ist immer ein Teil, der aber von ihr eben nicht vernachlässigt wurde oder eben auch gefordert wurde zu dem seelisch-geistlichen Teil. Und wenn diese zwei zusammenkommen, auch in heutiger Zeit, dass wir die Schönheit, dass wir unsere Gewänder, unsere Kleidung als wunderbar empfinden, dann können wir damit auch strahlen. Ja, das war Hildegards Sichtweise.
Wenn ich spontan an einen Begriff denken soll, wenn ich mich mit Hildegard beschäftige, dann fällt mir ein das Wort Viriditas, Grünkraft. Was hat es denn mit dieser Grünkraft auf sich?
Ja, Grünkraft ist tatsächlich eine eigene Wortschöpfung von Hildegard. Sie ist die Erfinderin dieses Wortes. Und die Grünkraft, sagt sie, die können wir erleben, wenn wir in eine grüne Wiese blicken oder wenn wir uns ins Gras legen und erleben, wie diese Grünkraft uns umgibt. Aber auch Steine, die diese Grünkraft in sich tragen, wie zum Beispiel der Heliotrop, die liebt Hildegard, weil sie sagt, diese Grünkraft, die erinnert uns daran, dass es diese Kraft gibt und die kommt aus der Ewigkeit und die führt uns auch wieder in diese Ewigkeit zurück. Und sie fordert unser Hier und Jetzt und unseren Hoffnungsgedanken, die wir gerade jetzt in uns tragen, in dem das Wachstum nie endet.
Praktisch heißt es, wir sollen uns in der Natur draußen bewegen?
Ja, und wir sollen essen, was grün ist. Und zwar nicht nur Spinat, sondern vor allem viele Kräuter, auch Wildkräuter, die uns diese Kraft nicht nur vermitteln durch das Sehen, sondern tatsächlich auch durch das Schmecken und durch ihre Kraft für unseren Körper, Geist und Seele.
In Ihrem Buch, da erwähnen Sie als einen der neuen an Hildegard orientierten heilsamen Wege das Auffinden eines individuellen Kraftortes. Was ist denn so ein Kraftort?
Ein Kraftort ist ein Platz, wo ich diese schöpferische Kraft Gottes spüren kann und ich kann dafür achtsam und vielleicht wieder wacher werden, indem ich Plätze in der Natur aufsuche.
Haben Sie so einen Kraftort für sich?
Ja, diesen Kraftort gibt es und den suche ich auch regelmäßig auf und er hat mich auch dazu ermuntert, dass ich mich sesshaft mache in der Nähe dieses Ortes. Und ja, ich glaube...
Wie haben Sie den gefunden, diesen Kraftort?
Ich habe ihn schon als Kind gefunden. Und ich glaube, ich habe ihn gefunden, weil ich diese Einsamkeit gespürt habe, die wir spüren, auch wenn wir mit Menschen verbunden sind und zusammenleben. Und diese Kraft, die dieser Platz mir gibt, die ist immer wieder spürbar, eben genau an diesem Ort, in verschiedenen Lebenslagen.
Heißt, Sie gehen einfach dorthin und was passiert dann?
Ich gehe an diesen Ort und ich spüre die Erde unter mir und spüre den Himmel über mir. Und es reicht oft schon aus. Es gibt Wasser in der Nähe und ich höre das Wasser und den Fluss und ich verbinde mich.
Sie kommen zu sich?
Ja, und zu Gott.
Den Kraftort, von dem Sie gerade erzählt haben, der befindet sich ja im Grünen, in der Natur. Wie ist es denn mit Leuten, die in der Stadt leben? Wie finden die denn einen Kraftort?
Ich glaube, die Liebe führt uns zu Kraftorten, zum Beispiel die Liebe zu einem guten Wein. Ich könnte den Weinberg aufsuchen, wo dieser Wein gewachsen ist. Oder ich könnte einen Garten aufsuchen, wo ein Kraut wächst, das ich in meinem Garten nicht finden kann. Und so findet es mich manchmal ein Kraftort an Orten, die weit weg sind. Aber in meinem Herzen speichere ich sie dann. Und dann kann ich selbst vom Sofa aus an diesen Kraftort gehen.
Sie meinen, man kann sich einen Kraftort auch vorstellen, imaginär dorthin gehen. Man muss nicht körperlich dort sein.
Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, zum Beispiel an den Orten Hildegards, wie dem Disibodenberg, dass ich immer wieder im Geiste dorthin gehen kann, in unterschiedlichen Jahreszeiten. Und ich bin dort. Und wenn ich tatsächlich an diesem Ort wieder bin, freue ich mich sehr. Es fühlt sich aber nicht so an, als ob ich nicht lange da gewesen wäre. Ich war ja im Geiste manchmal täglich da. Das ist tatsächlich auch dieser visionäre, imaginäre Weg, den Hildegard wählt und den wir in ihren Bildern wiedererkennen, den wir in ihren Schriften wiedererkennen. Und vielleicht ist es der siebte Weg in meinem Buch, wie wir eben auch auf den Spuren Hildegards visionär sein können.
Braucht denn jeder Mensch so einen Kraftort?
Ich glaube, dass es für das gute Leben ein sehr wichtiger Aspekt ist. Und auch für die Menschen, die keinen eigenen Garten haben, die können oft an Flussmündungen, am Meer, auf ihrem Sofa so in Urlaub gehen, in die Auszeit.
In Hildegards Schriften, da finden sich jetzt Notizen und Empfehlungen zu Pflanzen und Heilkräutern für alle Lebenslagen. Da habe ich zum Beispiel gelesen, dass Hildegard beschreibt, wie der Hopfen die Melancholie im Menschen weckt. Würden das Biertrinker mir heute bestätigen?
Ich weiß nicht, was die Biertrinker heute sagen würden. Wäre eine spannende Studie. Ich kann sagen, dass es auch andere Stellen gibt, in denen Hildegard dazu ermuntert, Bier zu trinken. Allerdings müssen wir wissen, dass das Bier ihrer Zeit wahrscheinlich nicht so stark war wie unser heutiges und der Hopfen als Pflanze ja nochmal anders ist wie das gebraute Bier. Ich würde jedenfalls dazu ermuntern, nachzulesen. Ich hole mal gerade mein Buch her und zitiere ein kleines Stück. Das ist nämlich zur Freude aller Bierliebhaber und Liebhaberinnen. Wenn durch viele und verschiedenartige Gedanken Wissen und Sinne des Menschen schwinden, sodass er seinen Verstand verliert, dann koche man einen bestimmten Tee oder trinke ein Bier, keinen Wein, keinen Met und kein Wasser.
Mittlerweile gibt es ja rund um den Namen Hildegard von Bingen einen ganzen Markt an Produkten, an Empfehlungen, an Cremes, an Tropfen, an Suppen, an Pülverchen und alles irgendwie anscheinend inspiriert von Hildegard. Man kann sogar eine Ausbildung machen, als Gesundheitsberater nach Hildegard. So habe ich es gelesen. Was halten Sie denn davon? Wie viel Erfahrungswissen steckt denn da drin in den Produkten bzw. in der Wirksamkeit dieser Produkte? Oder ist es wissenschaftlich bestätigt?
Es gibt inzwischen wissenschaftliche Untersuchungen. Tatsächlich in der Universität Würzburg wird geforscht, was die verschiedenen Produkte, die sich den Namen Hildegard von Bingen zu eigen nehmen, anbelangt. Geht es mir persönlich so, dass ich glaube, wir stehen in einem großen Erbe. Und es ist unsere Verantwortung als heutige Menschen, diesen Namen nicht zu gebrauchen oder missbrauchen, sondern dann sollten wir tatsächlich auch die Spur Hildegards, die Körper, Geist und Seele-Spur, nicht nur in der Werbung benutzen, sondern tatsächlich auch den Inhalt des Produktes sehr gut prüfen. Ich persönlich zum Beispiel verwende nichts und empfehle nichts, was ich nicht auch selber ausprobiert habe.
Wir haben ja selber zu Hause einen Garten und dort gibt es eine Hildegard-Ecke, haben Sie erzählt. Was haben Sie denn da angepflanzt in dieser Hildegard-Ecke?
Ja, da habe ich natürlich Satureia montana, Bergbohnenkraut zum Beispiel, jetzt auch im Winter sehr wichtig und gut, das frisch zu nehmen. Dann ist da eine Weinraute sehr gut bei Krämpfen, braucht man nur ganz wenig davon. Ein Salbei für den Hals, aber auch wenn wir Frauen Schwitzattacken haben, da ist eine Petersilie natürlich zu finden für den Petersilienwein, aber auch sonst als sozusagen tägliches Kraut. Und ein Schnittlauch, der darf nicht direkt daneben stehen, die mögen sich nicht, die verhindern ihr Wachstum zueinander. Dann gibt es natürlich da auch einen Thymian, den Quendel, sehr gut für die Haut und die Atmung.
Quendel sagt mir jetzt gar nichts, ist das was Altes?
Ja, das ist der alte Feldthymian, wächst auch an den Sonnenmatten der Wurmlinger Kapelle zum Beispiel.
Kann man den bekommen als Samen, diese alten Pflanzen? Kann das jeder anbauen?
Also es gibt verschiedene Staudengärtnereien, die sehr gut sortiert sind. Und ja, der Quendel ist zum Beispiel ein toller Bodendecker im Garten oder auch nur in einem kleinen Kräuterbeet. Und den Üsop zum Beispiel, den ich jetzt noch nicht erwähnt habe, der dort aber auch wächst, der mag es auch in einem Balkonkasten, weil der mag es sehr gern kuschelig und eng. Also man kann sehr viele Kräuter auch auf engstem Raum anpflanzen. Auch darüber erfahren Sie was in meinem Buch.
In den christlichen Kirchen hat ja vor wenigen Tagen an Aschermittwoch die Fastenzeit begonnen. In allen großen Weltreligionen findet sich eine Kultur des Fastens. Die Ziele sind ähnlich, durch Enthaltsamkeit dem eigenen Glauben näher kommen. Bei Hildegard, da höre ich aber zum Thema Fasten einen anderen Unterton. Hildegard will, dass sich die Menschen nicht belasten, also nicht mit strenger Askese, und sie hält auch nichts von einer Art Aufopferung. Frau Heitzmann, Sie schreiben in Ihrem Buch, Fasten und jede weitere Reinigung sind bei Hildegard eine Gesundheitsmaßnahme, die helfen, das rechte Maß in allen Dingen wiederzufinden und vor allem die Freude am Dasein. Wie hat denn dann Hildegard gefastet nach diesem Verständnis?
Hildegard sieht unser Leben und die Lebensmittel als Heilmittel. Deine Lebensmittel sollen deine Heilmittel sein. Und deshalb ist Fasten in ihrem Sinne eine Rückkehr zu den echten, lebendigen Lebensmitteln, die wir bekommen können. Das heißt, frische Lebensmittel, die regional sind, die bei uns wachsen oder eben auch angebaut werden, wie zum Beispiel der Dinkel. Und da schaut sie sehr genau, was ist die Grundlage? Was brauchen wir Menschen, um eine gute Basis für jeden Tag zu haben? Und auf dieser Basis, was könnte zusätzlich förderlich sein für das Immunsystem, aber auch bei verschiedenen Krankheiten dann eben dazukommen. Ich habe zum Beispiel in meinen Fastenkursen auch Menschen, die zunehmen wollen in einer Fastenkur.
Also Fasten heißt gesund essen und nicht zwingend abnehmen.
Ja, und deshalb bei Hildegard wird beim Fasten auch immer gegessen. Es hat den großen Vorteil, dass unser ganzes Organsystem warm bleibt und auch in Fluss kommt. Und damit haben wir eine Reinigung von allen inneren Organen auch. Also nicht eine Enthaltsamkeit, die letztendlich auch zum Beispiel zu einer Kälte führen würde im Organsystem, sondern im Gegenteil eine Erwärmung und damit eben auch, sagen wir so, eine Grunderneuerung, eine Erneuerung.
Diese Tipps sind jetzt aber nicht nur für die Fastenzeit praktisch, das sind ja grundsätzlich Ernährungstipps. Verstehe ich das richtig?
Ja, wobei wir Menschen in unseren Jahreszeiten und in unseren geprägten Zeiten eben so eine bestimmte Zeit haben, wie Sie es ja erwähnt haben, diese Fastenzeit. Und da sind wir auch im Frühling innerlich bereit, um neu wieder sozusagen diese Spur zu finden.
Okay, also nur als Anlass, Fastenzeit als Anlass, nochmal genau auf die Ernährung zu schauen. Sie haben gerade noch was gesagt von warmem und kaltem Organismus. Können Sie das nochmal erläutern? Was heißt das genau?
Ja, wir müssen daran denken, dass Hildegard eben in der Zeit der Säftelehre gelebt hat und deshalb auch immer drauf schaut, wie ist dieser Ausgleich des Menschen.
Was heißt Säftelehre? Entschuldigung, dass ich unterbreche.
Also die Säftelehre heißt, dass sie sehr genau schaut, wie kann der Mensch verdauen? Also und wie kann er sozusagen seinen Organismus leicht fördern? Und demnach sind wir ausgeglichene Menschen oder eben je einseitiger wir leben, umso mehr sind wir auch in der Gefahr, krank zu werden.
Und der warme Organismus wird wie inspiriert?
Also zum Beispiel angeregt. Inspiriert und angeregt wird der im Fasten durch das Bärwurzgewürz und den Birnbrei. Das ist eine bestimmte Rezeptur, die wir von Hildegard bekommen haben in der Physika. Und damit wird der Stoffwechsel sehr schön angeregt.
Wie geht denn so ein heilsamer Tag im Sinne von Hildegard? Also ich meine jetzt nicht nur mit Blick auf die Nahrungsaufnahme, sondern Hildegard hat ja auch Regenerationszeiten zum Beispiel für ihre Schwestern im Kloster eingeführt. Sie hatte sich einen bestimmten Tagesablauf vorgestellt für einen guten Tag. Wie sieht denn der aus, ein guter Tag nach Hildegard?
Hildegard hat sich schon orientiert an der benediktinischen Regel zuallererst, aber Regeln waren immer nur so weit gut, wie es auch förderlich war für den Menschen. Und deshalb beginnt ein guter Tag zum Beispiel mit einem Esslöffel voll Wermutwein. Der Wermut ist der Meister gegen alle Erschöpfungszustände. Dann würde ein Habermus kommen, das heißt nur Habermus eben vom Fachausdruck her. Es ist aber ein geschroteter Dinkel oder ein Dinkelgrieß, ein warmes Müsli sozusagen, das angereichert ist mit verschiedenen Gewürzen. Da gehört Zimt rein, da gehört Galgant, Bertram, Quendel mit rein. So haben wir gesichert, dass schon am Morgen der Körper etwas Warmes bekommt, das er gerne annimmt und wir so eine Basis haben für den Tag.
Und dann mit Blick auf die Regenerationszeiten heißt es, ich mache ein Mittagsschläfchen jeden Tag?
Ein Leberwickel mache ich jeden Tag, wenn es bei Hildegard darum ginge, um die Leber zu unterstützen, zum einen, aber auch um die ideale Zeit zu finden, um zu regenerieren. Nämlich innerhalb von 15 Minuten kann ich mit diesem Leberwickel wunderbar ruhen und dann bin ich wieder frisch, um in die zweite Hälfte des Tages zu gehen und idealerweise vor allem für die Menschen, die ihre Leber unterstützen wollen, dass sie bis zu 40% mehr arbeitet, würde man den zwischen 13 und 15 Uhr machen.
Wie geht ein Leberwickel?
Ein Leberwickel geht so, man braucht ein Waschlappen oder ein kleines Gästehandtuch und heißes Wasser und eine Warmflasche. Und ich drehe dann dieses Handtuch so geschickt, dass auf jeden Fall kein heißes Wasser über meine Hand fließt, sondern nur über diesen Waschlappen oder über das Gästehandtuch. Dann brauche ich eine fertige Warmflasche, also schön warm, einen flachen Platz und eine Decke, um mich zuzudecken. Lege ich mich flach hin, lege auf der rechten Seite unterhalb meines rechten Rippenbogens eben diesen feucht-warme Auflage auf. Wenn die Leber besondere Pflege braucht, nehme ich noch ein Schafgarbenpulver direkt auf die Haut. Dann diese feuchtwarme Auflage, die Warmflasche drauf, das Handtuch, ein schönes Paket schnüren und dann zudecken, Wecker stellen, in 15 Minuten frisch und mit fröhlicher Leber.
Wie gestalten Sie denn persönlich Ihre Fastenzeit für sich?
Ich selbst faste gerne mit meinen Fastengruppen. Und für die geistige Anregung habe ich selber auch jemanden, der mich anleitet. Also ich lasse mir auch Impulse geben. Das hat auch Hildegard so gehalten. Sie hat sich immer auch inspirieren lassen von anderen gelehrten, spirituellen Menschen, aber auch von Gott. Da glaube ich dran, dass Gott sozusagen seine Wege hat zu uns, unterschiedliche. Und die Fasterinnen und Faster, denen ich begegne, die sind mir eine große Hilfe. dass ich an meine eigenen Themen auch komme, die diese Fastenzeit für mich bereithält.
Also Fastenzeit heißt für Sie, hat für Sie nicht nur mit Ernährung zu tun, sondern auch mit einer geistlichen Ausrichtung.
Sehr stark, ja. Weil es ist das aufbrechende Leben, der Frühling bringt es mit sich, aber es geht auch darum, manche Kruste aufzubrechen.
Ich komme trotzdem nochmal auf die Ernährung zu sprechen. Sie sagten ja, bei Hildegard muss man nicht hungern, man darf sogar essen, man darf auch zunehmen. Haben Sie uns denn ein gutes Rezept für die Fastenzeit?
Ja, sehr gern. Eins der Lieblingslebensmittel von Hildegard ist auch einer der Frohmacher, nämlich Fenchel. Da sagt sie, wir sollen vom Samen bis zur Wurzel alles verwenden und können das täglich essen. Und es hilft auch noch zu gutem Sehen. Und deshalb würde ich jetzt gerne eines meiner Lieblingsrezepte weitergeben. Das ist der gratinierte Fenchel. Vielleicht, wenn Sie am Anfang denken, oh Fenchel, vor dem habe ich immer so einen Bogen gemacht. Es ist ganz leicht zuzubereiten. Sie haben eine Fenchelknolle und die schneiden Sie in Zentimeter Stücke, so ungefähr 1 Zentimeter Stücke, immer im Querschnitt, dass wir alles von dieser wunderbaren Pflanze auch sehen können. Wenn wir sie dann in eine Auflaufform legen, ein gutes Bratöl unten rein. Auf die Scheiben mache ich dann ein Kräutersalz, schön würzig, und ein paar Mozzarella-Scheiben drüber. Dann kommt es in den Ofen rein, 15 Minuten höchstens. Immer beobachten bzw. gucken, wie habe ich es gerne. Und die Fenchelkräuter, die kommen dann oben drauf oder eben auch zum Beispiel ein Bohnenkraut oder eine Petersilie, die ich zur Verfügung habe. Ist ein wunderbares Abendessen auch ohne Kohlenhydrate.
Prima, ich glaube, das probiere ich aus. Danke. Ja, wir kommen zu unserer Schlussfrage. Unser Podcast trägt ja den Titel Lebe gut. Und wir allen unseren Gesprächsgästen stellen wir auch Ihnen die Frage, wenn Sie an diesen Wunsch Lebe gut denken, was bedeutet das für Sie jetzt aus Ihrer Perspektive als Hildegard-Expertin?
Lebe gut erinnert mich sehr an Pflege des Lebens, wo du es triffst. Einer der Sätze Hildegards, die mich schon oft erinnert haben in meinem Leben, dass Begegnungen etwas Wunderbares sind. Und das Leben genau in diesem Moment zu pflegen und durch diesen Podcast zum Beispiel und Anregungen hat dieses Leben eben in Fülle, von dem Hildegard ja immer wieder spricht, für mich mit dem Lebegut sehr viel zu tun. Und ich bin froh, dass es solche Anregungen gibt.
Gut leben und fasten. Hildegard von Bingen als Ratgeberin. So lautete der Titel unseres heutigen Podcasts. Mit der Theologin und Autorin Annette Heitzmann. Mit ihr haben wir über die Benediktinerin Hildegard von Bingen gesprochen. Denn die ist noch heute, fast 850 Jahre nach ihrem Tod, für viele Menschen ein Vorbild. Für ein gesundes Leben und für eines in Einklang mit Gott und der Schöpfung. Vielen Dank für Ihren Besuch und vielen Dank für Ihre Expertise, liebe Frau Heitzmann.
Ich danke Ihnen für die Einladung, für den schönen Nachmittag und die Verbundenheit über Hildegard.
Das war für heute unser Lebegut-Podcast. Lebegut gibt es jeden Monat neu, immer am letzten Sonntag. Am besten abonnieren Sie uns, damit Sie nichts versäumen. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, geben Sie uns doch eine gute Bewertung. Für Fragen und Anregungen erreichen Sie uns über podcast@schwabenverlag.de. Adieu und leben Sie gut und hoffentlich gesund. Das wünscht Ihnen von Herzen Manuela Pfann.